Im letzten Kapitel, im vierten, haben wir Grüße und Segenswünsche. Die dürft ihr euch durchlesen, auf die werde ich nicht eingehen. Wäre auch interessant, da zu sehen, wie Paulus die verschiedenen Beziehungen mit den Gemeinden, mit den Gemeindemitgliedern, mit den Menschen in der Gemeinde hält. Aber das lassen wir aus. Aber ein ganz wichtiger Aspekt, eine ganz wichtige Aufforderung des Paulus an die Kolosser möchte ich euch nur ein bisschen was mitgeben. Und zwar im Kapitel 4 fängt er an: Ihr Herren, gebt den Knechten, was recht ist und ihnen zusteht. Ihr wisst, dass auch ihr ihren Herrn im Himmel haben. Das ist ein Vers, der gehört eigentlich noch ins dritte Kapitel, gell? Da finde ich die Einteilung nicht gut. Aber dann fängt für mich das vierte Kapitel an mit: Haltet an am Gebet und wacht darin mit Danksagung. Und betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort öffnet, das Geheimnis des Christus zu reden, auf den ich auch gebunden bin, damit ich es so offenbaren kann, wie ich reden soll. Und das ist für mich der Anfang des vierten Kapitels. Haltet an im Gebet, wacht darin mit Danksagung und betet zugleich auch für uns. Gebet ist ja ein sehr umfassendes Wort, aber ich denke, für den Paulus und auch für uns ist es ein sehr wichtiges Wort. Weil Gebet beschreibt eine gesamte, konkrete Seite unserer Lebensgemeinschaft mit Gott. Es ist etwas ganz Konkretes, das sich in unserem Leben niederschlägt, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Ich möchte sogar sagen, es betet uns. Wenn ich einen Christen treffe, der sagt, ja, ich glaube an Gott, ich glaube an Jesus, aber beten kann ich nicht, dann fangen schon wieder die Alarmglocken zu schrillen an, weil es kann gar nicht sein. Da stimmt irgendwo was nicht in der Lebensgemeinschaft mit Gott. Gebet ist was ganz Essentielles. Im Deutschen kommt es von Bitten oder von Anrufen. Im Griechischen, wenn von Gebet die Rede wird, wird immer fast ausschließlich das Wort proseuchomei gesprochen. Und proseuchomai oder proseuche, klingt wie eine Seuche, ist es aber nicht, heißt immer bitten, beten, anflehen oder Bitte in Richtung auf Gott hin und wird für alles gebraucht, was mit Gebet zusammenhängt. Also was der Paulus hier sagt, Bitten und Danksagung, habe jetzt nicht nachgeschaut, aber kann gut sein, dass da dasselbe Wort steht im Griechischen. Weil Gebet immer auch Danke ist, immer auch Loben ist, immer auch Fürbitte ist, immer auch Anruf Gottes ist. Also im Gebet läuft das Leben mit Gott. Im Glauben finden wir zu Gott, erkennen die Wahrheit, hängen uns dran, vertrauen uns an ihn. Im Wandel, in der Nachfolge leben wir die Wahrheit aus, unter die wir unser Leben gestellt haben. Aber im Gebet erleben wir Gott, gestalten wir den Umgang mit Gott. Und da geht es nicht um die richtigen Dogmen. Da geht es nicht um, wie soll ich denn beten, sondern im Gebet muss es um Leben gehen, um Atmen gehen. Für mich als Christ ist es ganz wichtig, dass für mich Gebet werden muss wie Einatmen und Ausatmen. Es hat denselben Stellenwert, es ist lebensnotwendig. Im Gebet, sagen die Weisen, verrät der Mensch seine Herkunft. Wir haben nichts in unserer inneren und äußeren Ausrüstung, zu dem es nicht auch eine Entsprechung in der wirklichen Welt gibt. Was meine ich damit? Wir haben Ohren, Weil es in dieser Welt was zu hören gibt. Wir haben Augen, weil es in dieser Welt was zu sehen gibt. Wir haben eine Nase für die Gerüche, weil es die Gerüche auch wirklich gibt. Wir haben einen Tastsinn, weil es Form und Gestalt gibt in unserem Leben. Wir haben Triebe, weil es Männer und Frauen gibt. Und wir beten, weil es Gott gibt. Es ist eine Realität. Es verrät meine Herkunft. Es betet mich. C.G. Jung schreibt darüber, wenn in der Seele nicht erfahrungsgemäß höchste Werte liegen, so würde mich die Psychologie nicht im geringsten interessieren, weil die Seele dann nichts anderes als ein armseliger Dunst wäre. Ich weiß aber aus hundertfacher Erfahrung, dass sie das nicht ist, sondern dass sie vielmehr die Entsprechung aller jener Dinge enthält, welche das Dogma formuliert hat, und einiges darüber hinaus, was eben die Seele befähigt, jenes Auge zu sein, dem es bestimmt ist, das Licht zu schauen. Wenn man hat mir Vergottung der Seele vorgeworfen, nicht ich, Gott selbst hat sie vergottet, nicht ich habe der Seele eine religiöse Funktion angedichtet, sondern ich habe die Tatsache vorgelegt, welche beweist, dass die Seele eine religiöse Seele ist. Das heißt, eine religiöse Funktion besitzt, eine Funktion, die ich nicht hineingelegt oder gedeutet habe, sondern die sie selber von sich aus produziert, ohne durch irgendwelche Meinungen oder Suggestionen dazu veranlasst zu sein. Das heißt, wir haben das in uns drinnen. Wenn du so willst, es betet uns. Ich war ja bis zu meinem 28. Lebensjahr überzeugter Atheist, mit allem, was dazugehört. Also ich habe ganz sicher vom Affen abgestammt zu dieser Zeit. Und ich habe das auch verteidigt. Aber wisst ihr was? Es hat Momente in meinem Leben gegeben. Da habe ich gebetet. Verrückt, oder? Ich habe nicht an Gott geglaubt. Aber ich war so verzweifelt, dass ich gebetet habe. Oftmals kommt Gebet über uns in der Begegnung mit dem Schönen, in der Schöpfung, in der Freude am Mitmenschen, wenn uns etwas besonders berührt. Es betet uns. Es ist da, wie sehr es auch vernachlässigt, unterdrückt, ignoriert, ja verhöhnt werden mag. Es mag sich äußern als Wunsch und Wille, sich Gottes oder der göttlichen Mächte zu bemächtigen, sich sie anzueignen, sich sie gefügig zu machen. Das ist der falsche Weg, aber es führt uns zum Gebet. Für uns Christen muss gelten, Gebet steht am Anfang, in der Mitte und am Ende des Lebens mit Gott. In dieser und auch in der kommenden Welt, ich denke auch in der Ewigkeit, werden wir beten. Und es ist auch ein Kennzeichen, dass jemand mit Christus unterwegs ist. Denkt an die Geschichte mit dem Ananias von Damaskus, ein Mitglied der sehr jungen judenchristlichen Gemeinde in Syrien. Der fürchtete sich sehr vor der Ankunft des jüdischen Großinquisitors mit dem Namen Saulus. Und was sagt ihm der Heilige Geist zur Beruhigung? Siehe, er betet. Und daraufhin, für mich, wie ich das erste Mal gelesen habe, völlig aus der Luft gegriffen, fasst der Ananias Mut und geht hin zu diesem Saulus, der eh schon zum Paulus geworden ist. Der Auslöser war, dass der Heilige Geist gesagt hat, siehe, er betet, was heißt das? Er ist ein anderer Mensch geworden, ein Bruder. Mit einem Gebet vollzieht sich der Übergang von der Gottferne in die Nähe, wird Feindschaft in Frieden verwandelt, Verlorenheit ihn gefunden sein. Und wenn man sich den Bibeltext anschaut, dann wird uns für das Gebet werden uns die größten Verheißungen gegeben. Alle Dinge Gottes und der Menschen sind mit Gebet verbunden. In Matthäus 7, Verse 7 und 8 wird es so schön von Jesus auch auf den Punkt gebracht. Bittet, so wird euch gegeben. Diese Worte haben mich zum Gebet geführt, mit dem ich den Weg zum Leben begonnen habe. Römer 10, Vers 13. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der wird gerettet werden. Oder Offenbarung 8, die Verse 3 bis 5, dass er es darbringe mit den Gebeten der Heiligen vor dem Thron. Gott Gebet bewegt, beherrscht und verändert die Welt. Johannes 14, Vers 12 bis 14, ihr werdet größere Werke tun als ich. Was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Lukas 15, 18, ich will mich aufmachen, zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, auch das ist Gebet. Ein echtes Gebet und wir sind gerettet für Zeit und Ewigkeit. Erweckung, Erneuerung, Mission, Umkehr, Heil, Heilung, segnen, gesegnet werden. Nichts geht ohne Gebet. Alles kommt aus Gebet und führt ins Gebet. Und so war Gebet und ist Gebet das Lebensgeheimnis der großen Heiligen. Derer, die sind und derer, die waren. Wir werden, wenn wir der Vollkommenheit am nächsten gekommen sind, unsere Lebenskraft aus dem Gebet ziehen. Die ihm am meisten ähnlich wurden, waren die, die am meisten im Gebet verharrten und verhaftet waren und verwurzelt waren. Das Gebet des Stephanus ist für mich da ein unheimliches Vorbild, was da für Weisheit drinnen liegt. Und den größten Eindruck auf die Menschheit hinterließen Menschen, die Menschen des Gebets waren. Die größten bleibenden Ergebnisse der Mission kamen durch betende Missionare. Und das kann man heute auch noch beobachten. Ich habe in Indien sehr viel mit einer Gemeinde zu tun, die von ihrer Verfassung her gehören sie zur Calvary Chapel Church. Und der Leiter dort, der die Kirche in Indien gegründet hat, mit dem arbeite ich recht eng zusammen in Kinderhilfsprojekten. Und mir hat der Mensch von Anfang an fasziniert, mit welcher Liebe er zu diesen Kindern hingeht. Es sind AIDS-Kinder, die durch die Infektion ihrer Eltern im Mutterleib schon AIDS kriegen oder dann, wenn sie Babys sind, von ihren Eltern infiziert werden. Auf jeden Fall haben sie AIDS. Und AIDS ist in Indien, anders wie in Europa, Todesurteil nach wie vor. In Europa haben wir ja durch die Medikation schon mehr oder minder erreicht, dass man ein normales Leben führen kann, wenn man die Medikamente nimmt. In Indien ist es anders. In Indien ist die Diagnose AIDS ist für ein Kind gleichzeitig das Urteil, du wirst nicht älter als maximal 17, 18, vielleicht 20 Jahre. Für einen Erwachsenen ist es das Urteil, du hast nur 5, 6 Jahre zu leben, weil einfach die Medikation ganz anders ist, die Möglichkeiten. Und dieser Gunnar, so heißt er, der geht auf eine liebevolle Art und Weise mit diesen Kindern um, die sagen alle Papa zu ihm. Er hat 400 Kinder in den Kinderheimen. In einer Gegend verteilt, wo du, wenn du alle besuchst, bist du eine Woche unterwegs, alle Heime. Also nicht gleich so ums Eck. Und die Kinder kennen ihn alle. Er hat jedes Kind schon mal in der Hand gehabt. Und wenn er stirbt, ist er beim Begräbnis, bei jedem Bei jedem Kind ist er beim Begräbnis dabei. Und ich habe mir öfter schon am Anfang immer gedacht, wie schafft der Mensch das? Der muss ja auch noch eine Kirche leiten. Der muss sich ja noch um Gläubige kümmern. Der muss nicht noch und so weiter und so fort. Und ich habe ihn dann einmal gefragt, Gunnar, wie schaffst du das überhaupt? Und seine ganz lapidare Antwort, so lerne ich im Leben, gell? Diese einfachen Antworten, die bringen mir immer Lichtjahre voran. Er schaut mich so an und sagt, das ist leicht. Ich bete. Und im Gespräch hat sie dann herausgestellt, es gibt keinen Tag, wo er nicht mindestens 5 Stunden im Gebet verharrt. Sag ich, hey Gunnar, wann machst denn du, du arbeitest ja wie ein Viech. Wann schaffst du das, 5 Stunden zu beten? Sag, das ist kein Problem, es gibt ja die Nacht. Und ich sage das jetzt nicht, gell, das ist jetzt auch wieder kein Prinzip, das ist nicht eine Regel, die musst du einhalten im Leben, das wäre schon wieder ein Mühlstein. Gell. Aber was ich gelernt habe, ist, wenn du im Leben die Liebe Christi weitergeben willst, wenn du im Leben was weitergeben willst, was Bestand hat in Gottes Augen, dann muss die Beziehung zu Gott gepflegt werden. Wenn das eine Liebesbeziehung sein soll, umso mehr. Und dann musst du Zeit investieren. Und dann wird es dich ins Gebet führen. Es geht nicht anders. Und ich bete noch immer keine 5 Stunden am Tag. Ich schaffe das nicht. Aber ich bete viel, viel mehr und intensiver, als ich es noch vor ein paar Jahren, ich kenne den Gunnar jetzt schon länger, getan habe. Nicht, weil es der Gunnar tut, sondern weil ich etwas erkannt habe, dass das Gebet mich näher hinbringt zu Gott. Dass das Gebet mir hilft, meine Lebens- und Liebesbeziehung zu Gott zu gestalten. Dass das Gebet das ist, was mich reinbringt, näher hin zum Herzen Gottes. Dass das Gebet das ist, was mich dann schlussendlich auch umgestaltet in das Ebenbild Gottes. Es ist ganz ein essentieller Anteil an unserem Leben. Unterm Strich ist es nichts anderes, als wie Zeit mit Gott verbringen. Mit ihm im Gespräch sein. Und das ist das, worum der Paulus hier bittet. Haltet an im Gebet. Das sagt es ja schon. Die Kolosser waren ja nicht Leute, die nicht beten. Aber er sagt, bleibt dran. Wacht. Und sagt Dank. Nein, es steht, wacht darin. Das Gebet hat auch eine Wachfunktion. Weil indem ich nahe bei Christus bin, hält es mich wach für die ganzen Herausforderungen des Lebens. Kann ich anders auf Einmischungen des Lebens und der Welt, auf Verführungen, auf Anfechtungen reagieren. Haltet an, am Gebet, wacht darin und seid dankbar. Und es ist ein Automatismus, der für mich faszinierend ist. Gebet führt automatisch in die Dankbarkeit. Ich habe bei der Klausur über Dankbarkeit gepredigt. Das war eine der Predigten, die mir am leichtesten in meinem ganzen Leben gefallen sind. Ich habe nur nachdenken müssen, wie geht es mir im Gebet. Es ist so schön, Gott Danke zu sagen für die Dinge, die er schenkt. Und es führt mich so nah an sein Herz, wenn ich Danke sage. Und betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort öffnet. Oh ja, der Gunnar schreibt mir immer, wir konferieren viel über WhatsApp, weil das it saves time, wollte ich jetzt bald sagen, da kann man viel Zeit sparen. Und er schreibt mir immer, Dear Beloved Freddy, mein geliebter Freddy, schreibt er immer. Und dann schreibt er mir immer zuerst, bevor er mir dann irgendwann einmal sagt, was er von mir will oder braucht, sagt er immer, wofür er alles dankbar ist. Das ist faszinierend, der Mensch. Und wenn ich so WhatsApp kriege, das ist meistens so 1-2 Mal in der Woche, dann setze ich mich zuerst einmal hin und schreibe zurück. aber nicht im WhatsApp, sondern ich bete das zu Gott hin und sage ihm meine Dankbarkeit für diesen Bruder. Dieses Betet für uns ist was ganz was Wichtiges, für den anderen einstehen im Gebet. Und da verbindet er es ja mit einem besonderen Wunsch der Paulus, dass er ja das Wort in rechter Weise weitersagt. Und das ist ja was, da dürfen wir auch füreinander einstehen. Ihr habt bald Einsatz in den verschiedensten Orten. Das ist Wort Gottes weitersagen. Betet füreinander, dass das Frucht bringt, was ihr da macht. Betet füreinander, dass ihr von Gott die richtigen Worte kriegt dafür. Steht ein, wachet. Betet und bleibt dran. Das wollte ich euch zum Abschluss noch mitgeben, so wie der Paulus das den Kolossern mitgegeben hat. Gebe ich euch mit. Wir machen da einmal einen Punkt. Ihr habt ja jetzt eure stille Zeit, Gebetszeit. Nützt die Zeit. Danke, dass ihr mir so aufmerksam zugehört habt. Danke für all die Fragen, die ihr mir gestellt habt. Das taugt mir immer ganz besonders. Und ich wünsche euch alles Gute für die nächste Bibelschulzeit und vor allem für die Einsätze. Gottes Segen.